Guten Morgen miteinander. Wir lesen oder fangen an mit der Predigt mit der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 26 bis 39. Zu Philippus aber sagte ein Engel des Herrn: Geh nach Süden auf der einsamen Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Philippus ging und begegnete auf dem Weg dem Schatzmeister Äthiopiens, einem Eunuchen der äthiopischen Königin, der großen Einfluss hatte. Er war nach Jerusalem gekommen, um dort anzubeten, und befand sich nun auf dem Heimweg. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus: Lauf hinüber und geh neben dem Wagen her. Da lief Philippus hin und hörte, wie der Mann aus dem Propheten Jesaja las. Er fragte ihn: Verstehst du auch, was du da liest? Der Mann erwiderte: Wie soll ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Und er bat Philippus, einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Er hatte gerade folgende Schriftstelle gelesen: Er wurde wie ein Schaf zum Schlachten geführt, und wie ein Lamm vor dem Scherer verstummt, so machte er den Mund nicht auf. Er wurde gedemütigt und erfuhr kein gerechtes Urteil. Wer kann von seinen Nachkommen sprechen? Denn sein Leben wurde von der Erde fortgenommen. Der Hofbeamte fragte Philippus: Von wem spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anderem? Da begann Philippus bei dieser Schriftstelle und erklärte ihm die gute Botschaft von Jesus. Unterwegs kamen sie an ein Gewässer vorbei und der Hofbeamte meinte: Sieh, da ist Wasser. Kann ich mich hier nicht taufen lassen? Er ließ den Wagen anhalten, sie stiegen in das Wasser und Philippus taufte ihn. Als sie wieder aus dem Wasser herauskamen, nahm der Geist Gottes Philippus fort und der Hofbeamte sah ihn nicht mehr. Aber er setzte seine Reise voller Freude fort. Wow, also so schnell ist dann selten jemand getauft worden. Ich glaube, in der ETG schon gar nicht. Ohne grosse Vorbereitung. Der Schatzmeister oder Finanzminister von Äthiopien war so, man könnte sagen, unvorbereitet gewesen. Und nach dem kurzen Gespräch, nach den Erläuterungen von Philippus, hat er auch schon gefragt: Was hindert es mich denn, dass du mich taufst? Philippus hat ihm das Evangelium erklärt. Der Schatzmeister hat es verstanden und er nimmt es an. Bekehrung im Eiltempo. Ohne weiter in die biblischen Lehren einzudringen. Ohne Abfrage. Ohne ein Minimum an christlichen Lehrsätzen diktieren. Tauft der Philippus den Schatzmeister. Er braucht nicht einmal nachzuweisen, dass das Glaubensbekenntnis oder die 10 Gebote oder das Vater unser auswendig kann. Oder weiss ich, was für Sprüche oder gute Sätze muss er formulieren, wo die ganze Gemeinde doch so gern gehört. Viele taufte Geschwister, die da rein sind, ich denke, die mehr als vor 30 Jahren getauft worden sind, wissen, von was ich jetzt rede. Ohne Prüfung. Ohne Kontrolle. Einfach so, wie es der Schatzmeister, der Finanzminister will, tauften die Philippus. Ich muss schon sagen, vielleicht haben ein paar ältere ETGler, würden sich mit Recht fragen oder die Augenbrauen ein bisschen aufziehen. Und bei den einen oder anderen Gemeindeleiter würde sich der Philippus möglicherweise sogar das Disziplinarverfahren einhandeln. Aber er tauft einfach so. Und die Geschichte schildert so eine Taufpraxis, wie wir sie eigentlich überhaupt nicht haben. Und ich will das eigentlich an drei Gesichtspunkten noch deutlich machen. Und es geht vielleicht auch immer ein bisschen darum, uns zu hinterfragen, wie unsere Praxis ist. Ich wiederhole, der Schatzmeister wird getauft ohne Prüfung. Nicht nachzufragen, ob er würdig ist. Nicht nachzufragen, ob er ehrlich genug ist. Nicht nachzufragen, ob er sich jetzt an einer christlichen Gemeinde verbindlich anschliessen will. Ohne Taufgespräch. Hat dann der Finanzminister überhaupt schon den Glauben mitbekommen? Der Glaube an Jesus Christus, unser Heiland. Das ist doch das, was wir jetzt uns fragen. Interessant ist, dass schon früh Zweifel aufgekommen sind. Und etwa 100 Jahre später hat man in dieser Geschichte eben noch einen Vers eingefügt. Genau wegen dieser Frage. Und der heisst, das kannst du, antwortete Philippus, wenn du von Herzen glaubst. Und der Hofbeamte erwiderte, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. So, jetzt ist alles in Ordnung. Aber der Lukas hat den Satz nicht geschrieben. Und der Philippus ist nicht so ängstlich gewesen. Da wird eben einer getauft, weil er den Wunsch hat, sich taufen zu lassen. Und er vertraut darauf, dass die Frage aufrichtig und ehrlich gemeint ist. Und er vertraut noch mehr auf Gott, weil ihm, Gott, ist der Mensch jetzt besonders anvertraut. Etwa dir ist es doch wichtig zu sehen, dass der geführte Streit über die Taufe eigentlich ein bisschen umsonst ist. Ob gesprengt oder untergedünkelt oder weiss ich was. Muss man nicht, ist doch auch so eine Frage, gerade in unseren Kreisen, muss man nicht statt kleine Kinder die Erwachsenen taufen? Weil eben genau da eine klare Antwort auf Bekenntnisfrage kann gegeben werden. Weil die Erwachsenen den christlichen Glauben aktiv können bejahen. Weil sie Vorbedingungen in dem Fall können erfüllen. Das ist sicher überhaupt nicht falsch. Und ich stehe ja auch persönlich immer noch hinter der Erwachsenentaufe. Weil ich glaube, dass die aktive Bejahung vom christlichen Glauben sehr entscheidend ist. Sonst könnten wir ja heute nicht zwei Erwachsene taufen. Aber im Grundsatz ist auch richtig, Gott nimmt jeden, wie er ist, unabhängig vom Alter. Er nimmt jeden, wie er ist, mit den Fehlern, mit dem sündhaften Verhalten, mit einem starken, aber auch mit einem schwachen Glauben, mit guten, aber auch mit schlechten Leistungen. Und auch wenn du Zweifel hast, oder wenn du meinst, du genügst nicht, Jesus nimmt dich an. Jeder, der das will, kann bei Gott die Heilige sein. Jeder und jede. Ausnahmslos jeder. Wir müssen Gott nicht beweisen, wie gut dass wir sind. Wir dürfen uns in aller Schwachheit ihm anvertrauen. Er kennt uns doch besser als wir selber. Und er weiß ganz genau, wie ehrlich, dass es du meinst. Das muss, weiss Gott, nicht den Ältesten entscheiden. Der zweite Punkt. Wieso muss der Finanzminister überhaupt noch getauft werden? Er ist doch in dem Gespräch auf Christus gestoßen. Er hat doch Christus für sein Leben anerkannt. Muss er jetzt da noch extra getauft werden? Zweifellos steht Gott über der Taufe. Das heisst, weil er für jeden Mensch ohne Ausnahme da ist, ob getauft oder nicht, Heilsgewissheit haben, wenn ich Jesus als mein Herr angenommen habe, Das ist Heilsgewissheit. Wenn ich anerkenne, dass Jesus Gottes Sohn ist und am Kreuz für meine Sünde gezahlt hat. Wenn ich das anerkenne. Schaut, wir sind Menschen. Die, wir haben nicht nur einen Geist, sondern auch einen Körper. Wir sind leibliche Menschen. Und darum brauchen wir auch leibliche Zeichen. Wenn einer zu seiner Freundin sagt, ich liebe dich, dann hat sie hoffentlich Freude. Aber wisst ihr, der Kuss kommt auch noch dazu. Oder darum schenken wir uns doch am Geburtstag oder an der Weihnacht etwas, um zu zeigen, dass man sich gern hat. Zu zeigen, dass einem der andere lieb und wichtig ist. Das sind keine teuren Geschenke nötig. Die Liebe wird durch das Schenken nicht grösser. Aber sie wird fassbarer. Seht ihr, wie die Dankbarkeit, die wir letzten Sonntag von Philipp gehört haben. Es ist wichtig, dass man einander Danke sagt. Und dass gelegentlich dann noch etwas dazukommt. Wir Menschen leben nicht nur von schönen Worten. Mögen die Worte noch so schön und noch so gross und noch so edel sein, sie suchen eben immer noch eine Bestätigung. Eine Unterstreichung in sichtbaren Handlungen. Nach Zeichen für ihre Wahrhaftigkeit. Und das gilt auch für unser ganzes Glaubensleben. Und das passiert heute in der Taufe. Es passiert nichts, was nicht schon in den Worten der Erlöser und Jesus Christus gesagt worden ist. Die Worte werden nur umgesetzt in eine sichtbare, symbolische Handlung. Weil der Mensch eben nicht nur Verstand ist. Im Gegenteil. Verstand ist sehr oft nur an einem kleinen Ort. Weil der Mensch auch aus Fleisch ist, aus Sinnen hat, Empfindungen hat, Gefühle, wo alle etwas mit überkommen wollen, von dem, was mich oder dich angeht. Und darum taufen wir auch. Taufe ist ein klares Zeichen mit vielen Zeugen. Aber auch ein sichtbares Zeichen für unseren Sinn. Und der Schatzmeister, oder Finanzminister, oder Kämmerer steht an einem anderen Ort. Ist auch ein Mensch gewesen, aus Kopf und Herz und Seele. Wie man es auch nennen wollen. Er braucht auch ein einfaches, sichtbares Zeichen dafür, von Gott angenommen zu sein. Er hat es gewusst. Aber die Worte von Philipps haben ihm einfach nicht genügt. Und darum lassen wir uns doch auch taufen. Das Zeichen mit dem Untertauchen hat ja für uns noch ganz eine weitere Bedeutung. Wir lassen den alten Mensch hinter uns und werden durch das Blut von Jesus von unseren Sünden reingewaschen und tauchen das so als neue Kreatur auf. Das ist das Symbol, das ist das Zeichen, das wir damit auch bestätigen wollen. Ich durfte ein neuer Mensch werden, weil ich mein Leben Jesus übergeben habe, weil er für mich ans Kreuz gegangen ist. Und das ist eine Handlung, die wir eben mit allen Sinnen dürfen erleben. Das ist auch ein Grund, warum wir das Abendmahl so feiern, wie wir es feiern. Ein Zeichen für alle Sinn. Wir essen und trinken und schmücken. Und wissen, dass Gott für uns da ist, was Jesus gemacht hat. Auch ohne Abendmahl ist er da. Aber so können wir es besser begreifen. So werden wir immer wieder neu gestärkt, weil wir es ganzheitlich erleben dürfen. Das ist wirklich gemeint mit dem Begreifen. Dritter Punkt. Jemand überliest mir den letzten Satz. Und der letzte Satz heisst, er setzte seine Reise voller Freude fort. Der Finanzminister hat Gott ganzheitlich dürfen erleben, erfahren. Und er hat, was ihm angeboten worden ist, von Philippus, das Zeichen von Gott ohne Umschweif angenommen. Er hat Jesus sofort angenommen. von ganzem Herzen, mit allem Unwissen, vorbehaltlos, nehme ich jetzt einmal an. Und da packt ihn eine selbstverständliche Freude, eine selbstverständliche Fröhlichkeit. Und die Freude, die Fröhlichkeit, meint nicht so ein arrogantes Gelächter vom Überlegenen oder das Lächeln von Leuten, das selige Lächeln, das mit dieser Welt schon abgeschlossen haben. Nein, es ist eine ganz andere Art von Freude, eine innere Unbefangenheit, ein unumstößliches Vertrauen auf Gott. Und das Vertrauen, wo in dieser kurzen Zeit entstanden ist, bewirkt Freude. Und die Freude hat in dem Fall auch viel mit Zuversicht zu tun. Vertrauen, Glauben, Vertrauen als Basis gibt Zuversicht. Und Zuversicht gibt Freude. Der Psalm 139 ist das Beispiel für das unbedingte Gottvertrauen. Ich lese in einer Zusammenfassung vor. Herr, du kennst mich genau. Du liebst mich und blickst zu mir hin, wo ich auch bin. Was ich auch denke, erkennst du. Wohin ich gehe, was ich tue, alles weißt du. Steige ich zum Höchsten der Himmel, tief in der Erde, auch da bist du mir nah. Flöge ich dem Morgenrot nach, über Meere nach Ost und West, du hältst mich fest. Manchmal, da gehe ich ins Dunkel, verstecke im Finsteren mich, doch du siehst mich. Du hast mein Inneres gebildet, immer hast du mich gesehen und kannst verstehen. Du bist mein Atem, mein Leben, nichts ist verborgen vor dir. Du bist mir nah. Dass wir mit dem Vertrauen, das in diesem Psalm zum Ausdruck kommt, dass wir alle unsere Strasse fröhlich ziehen oder anders gesagt mit Freude durchs Leben dürfen gehen, das wünsche ich uns allen. Euch zwei ganz speziell heute Morgen. Eine Freude, wo in der Gewissheit gründet, dass Gott, wie es im Psalm beschrieben ist, dich genau kennt. Dir nahe ist. Alles von dir weiss. Dich festhaltet. Dich sieht. Dich versteht. Dich beschützt. Und immer in jeder Situation bei dir ist. Vom Finanzminister liest man nichts mehr Gottes Wort, hat man nie mehr etwas gehört. Aber was in seinem Leben auch passiert ist, ob er als Minister entlassen worden ist, über Streitkrieg mit seiner Frau oder mit Sorgen um seine Kinder, über Angst gehabt vor Krieg und Hungersnot oder weiss ich was. Eins bin ich sicher. Die Gewissheit war bei ihm. Gott ist bei mir. Und das gilt für uns alle. Gott ist bei uns in jeder Situation. Und ganz speziell, ich muss sagen, gilt das jetzt am heutigen Tag auch für dich, Sharon, und für dich, Delia. Und ich will abschließen und ich will dann jetzt in Originalfassung, ganz speziell auch für euch zwei nochmal lesen. Psalm 139. Herr, du hast mein Herz geprüft und weißt alles über mich. Wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es. Du kennst alle meine Gedanken. Wenn ich gehe oder wenn ich ausruhe, du siehst es. Und bist mit allem, was ich tue, vertraut. Und du, Herr, weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche. Du bist vor mir und hinter mir und legst deine schützende Hand auf mich. Dieses Wissen ist zu wunderbar für mich, zu groß, als dass ich es begreifen könnte. Wohin sollte ich fliehen vor deinem Geist? Und wo könnte ich deiner Gegenwart entrinnen? Flöge ich hinauf in den Himmel, so bist du da. Stiege ich hinab ins Totenreich, so bist du auch da. Nehme ich die Flügel der Morgenröte oder wohnte am äußersten Meer, würde deine Hand mich auch dort führen und dein starker Arm mich halten. Bete ich die Finsternis, mich zu verbergen und das Licht um mich her Nacht zu werden, könnte ich mich dennoch nicht vor dir verstecken, denn die Nacht leuchtet so hell wie der Tag und die Finsternis wie das Licht. Du hast alles in mir geschaffen. Du hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde, im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott. Es sind unendlich viele. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Und wenn ich am Morgen erwache, bin ich immer noch bei dir. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe, und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Amen.